Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Campusgespräch, dem Interview-Podcast der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich bin Jana Kampe und hier spreche mal ich, mal andere Personen regelmäßig mit spannenden Menschen unserer Uni und drumherum, um deren Erfahrungen und Wissen mit Ihnen zu teilen. Wir arbeiten im studentischen Gesundheitsmanagement daran, die Studierendengesundheit an unserer Uni zu gestalten. Und so liegt es uns besonders am Herzen, über Themen zu sprechen, die direkt oder indirekt mit Gesundheit zusammenhängen. In dieser Folge geht es um die Prüfungsphase von Studierenden und darum, wie auch in dieser besonderen und besonders anstrengenden Phase die Work-Life-Balance nicht zu kurz kommt. Dieses Thema wird wieder umgesetzt von Studierenden selbst, was ich immer total super finde. Im studentischen Gesundheitsmanagement ist uns diese Beteiligung der Studierenden selbst, auch Partizipation genannt, nämlich total wichtig. Und nun wünsche ich Ihnen beim Hören dieser wirklich tollen Podcast-Folge viel Freude und viele Erkenntnisse.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Work-Life-Balance. Wir, das sind
Angelique, Josie, Sandra,
Richard
und ich, Jonas. Wir sind Masterstudierende der Psychologie an der Uni Jena und wir haben diesen Podcast im Rahmen eines Seminars über Work-Life-Balance erstellt. Wir werden dich heute durch verschiedene Teilbereiche der Work-Life-Balance führen. Insbesondere haben wir uns hierbei, da ja gerade die Lern- und Prüfungszeit ansteht, dazu entschieden, dir ein paar Ideen zu zeigen, wie du trotz des Stresses in dieser schwierigen Phase gesund bleibst und deine Work-Life-Balance aufrechterhältst. Aber was ist diese Work-Life-Balance überhaupt genau? Nun, das wird eigentlich schon bei einer genaueren Betrachtung des Wortes recht schnell offensichtlich. Work-Life-Balance meint das ausgeglichene Verhältnis von Berufs- und Privatleben. Wie dieses allerdings genau aussieht, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Es ist kein ausgeglichenes Verhältnis im Sinne von 50% Arbeit und 50% Freizeit, sondern, mal ganz auf dich bezogen, deine ganz individuelle Balance, mit der du dich am wohlsten fühlst. Alles weitere, was für dich wichtig ist, was du noch so über Work-Life-Balance wissen solltest, erfährst du von uns gleich im Laufe des Podcasts. Als zusätzliche Stütze haben wir dir hierfür außerdem ein Workbook vorbereitet, in dem du die wichtigsten Inhalte noch einmal nachlesen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Mach es dir an dieser Stelle gern gemütlich, wo auch immer du gerade bist, hol dir schnell noch einen Kaffee oder einen Tee und dann kann es auch schon losgehen. Schau, dass du die nächsten Minuten ungestört und ganz für dich dieser Folge lauschen kannst. Nutz diesen Podcast doch einmal ganz bewusst, um bei dir anzukommen und schalte alle Ablenkungen, soweit es dir möglich ist, aus. So verführerisch oder wichtig es dir auch erscheinen mag, parallel deine Mails oder Nachrichten zu checken, lass dich doch einfach mal darauf ein, deinen Fokus ganz auf dieses Medium hier, auf diesen Podcast und das, was du hörst, zu lenken. Wir wünschen dir dabei sehr viel Spaß.
Danke für das Intro, Jonas. Ich bin's Josie und möchte jetzt ins Thema einsteigen, beziehungsweise sollst du als Zuhörerin oder Zuhörer auch erstmal für dich ins Thema einsteigen können. Prüfungszeit, darum soll es hier heute gehen. Ich möchte dich als erstes mal dazu einladen, dir das, was dir an Assoziationen mit dem Begriff Prüfungszeit kommt, aufzuschreiben. Das kannst du entweder im Workbook machen oder du nimmst dir einfach einen Zettel und einen Stift. Es ist wirklich enorm hilfreich, sich mal kurz die Zeit zu nehmen, sich die Dinge zu notieren und nicht bloß nur kurz drüber nachzudenken. Daher hier ein freundlicher Anstupser, das jetzt auch wirklich zu tun. Reflektier mal einen Moment für dich. Wenn du an die Prüfungszeit denkst, was sind deine typischen Herausforderungen? Was kommt dir da als erstes in den Sinn? Stoppe den Podcast gern an dieser Stelle, um in Ruhe alles zu notieren, woran du denkst. Nachdem du jetzt erstmal ganz individuell auf deine Herausforderungen in der Prüfungszeit geblickt hast, wollen wir fünfmal unsere Herausforderungen mit dir teilen. Wir stecken ja selbst auch alle noch im Studium und haben auch bald wieder einige Prüfungen vor uns. Daher frage ich einfach mal in die Runde, was sind denn eure persönlichen Herausforderungen in der Prüfungszeit? Was begegnet euch vielleicht auch immer und immer wieder? Wir studieren ja nicht erst seit gestern.
Also ich glaube, für mich ist immer die größte Herausforderung, meine Zeit gut einzuplanen. Also vor allem den Fokus auf Wichtiges zu legen, weil ich sonst immer chronisch zu spät dran bin mit allem.
Ja, was Richard beschreibt, kenne ich auf jeden Fall auch. Ich neige auch dazu, alles in letzter Minute zu erledigen, was dann dazu führt, dass ich in der Prüfungsphase wirklich nur noch den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Ich glaube, das ist auch mein größtes Problem, dass dann einfach alles andere leidet. Also ich stehe dann wirklich morgens auf, gehe an den Schreibtisch und bewege mich da nicht mehr weg, bis ich abends ins Bett falle.
Ja, mir geht es auf jeden Fall ähnlich. Ich muss auch immer aufpassen, dass ich so mein normales Leben nicht vernachlässige. Es ist ja auch so eine richtige Doppelbelastung, die Uni, mein Haushalt und meinen Nebenjob beispielsweise unter einen Hut zu bringen. Und einige haben ja dann noch eine höhere Belastung, wenn sie beispielsweise schon Kinder haben. Im ganzen Prüfungsstress kommt dann auch mal mein Partner oder meine Freunde zu kurz.
Ja, genau, das mit den Freunden ist echt schwierig während der Prüfungszeit. Das kenne ich bei mir auch. Also gerade eben, weil man jetzt sehr wenig Kontakt dann währenddessen zu Freunden haben kann, weil die ja meistens dann auch selber lernen müssen. Auch generell stört mich einfach, dass dieser Problemfokus so omnipräsent ist. Man hat quasi nichts anderes mehr zu reden, außer halt über die Prüfung. Das ist echt nervig.
Also für mich ist mein Perfektionismus und auch eine gewisse Verbissenheit, die ich an den Tag lege, häufig ein Problem. Und auch, dass ich mich selbst oder teilweise andere mich verrückt machen. Und das sind dann meistens halt Kommilitoninnen. Und das ist durchaus auch eine große Herausforderung für mich. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Teilen und denke, dass es auch schon total hilfreich ist zu hören, womit andere, die in der gleichen Situation wie man selbst stecken, mit den Herausforderungen umgehen. Zu merken, ich bin nicht alleine damit und anderen geht das ähnlich. Andere haben eben auch ihre Herausforderungen. Und dann im besten Fall voneinander lernen zu können, wie man mit der einen oder anderen Herausforderung vielleicht besser umgehen kann. Wir haben ja eben eine Vielzahl an Herausforderungen genannt, von denen du ja vielleicht auch einige aufgeschrieben hattest. Um ein bisschen Ordnung in all die Aspekte zu bekommen, möchte ich nun ein Modell vorstellen, welches sehr hilfreich ist, um die Herausforderungen zu strukturieren. Diese Struktur kann es dir erleichtern, ein tieferes Verständnis für deine Herausforderung zu entwickeln und später auch konkrete Lösungsansätze abzuleiten. Das Modell, was jetzt als Schablone dienen soll, ist das sogenannte HOPES-Modell. HOPES ist die Abkürzung für Healthy Organization Person Environment System. Ein Modell, welches von Professor Rüdiger Trimpop, der hier an der Uni Jena den Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie leitet, entwickelt wurde und der sogar schon mal Gast in diesem Podcast war. Ich möchte kurz in das Modell einführen und verweise an dieser Stelle auch nochmal auf das Workbook, in dem du eine anschauliche Grafik finden kannst, die einen guten Überblick gibt und eine hilfreiche Visualisierung ist. Das HOPES-Modell ist ein empiriebasiertes Rahmenmodell, welches die Wechselwirkung zwischen den drei Hauptkategorien Organisation bzw. Betrieb, Person, Umfeld, dazu gehören beispielsweise dein Arbeitsumfeld, deine Familie, deine Freizeit oder auch ein Ehrenamt, was du möglicherweise ausführst, und auf der anderen Seite die psychophysische Gesundheit sowie beruflicher und privater Erfolg beschreibt und damit deutlich macht, wie die unterschiedlichen Teilbereiche sich gegenseitig beeinflussen. Unter die Hauptkategorien Organisation, Person und Umfeld fallen Faktoren, deren Zusammenhänge mit Gesundheit und Erfolg wissenschaftlich bestätigt sind. Daher eben auch ein empiriebasiertes Modell. Die Hauptkategorien können in diesem dynamischen Modell andere Hauptkategorien sowohl als Ressource als auch als Stressor beeinflussen. Die Herausforderungen, die wir eben genannt haben, lassen sich vor allem den Kategorien Person bzw. Umfeld zuordnen. Die Kategorie Organisation und Betrieb wäre für uns als Studierende beispielsweise die Uni Jena, der wir angehören. Vielleicht hast du ja aber auch einen Nebenjob, den du für eine bestimmte Organisation ausführst. Natürlich könnte auch ein Aspekt aus diesem Bereich eine Herausforderung für dich in der Prüfungszeit darstellen. Beispielsweise, wenn du keine flexiblen Arbeitszeiten im Nebenjob hast und das dann parallel zum Absolvieren und zum Vorbereiten auf die Prüfung auch noch alles unter einen Hut bekommen musst. Ich möchte dir den Mehrwert des HOPES-Modells mal anhand meiner Herausforderung aufzeigen. Modelle und Theorien kommen ja oft auch etwas trocken daher und so wird das Ganze vielleicht ein bisschen plastischer. Mich fordert mein eigener Anspruch an mich selbst heraus, mein Perfektionismus, meine Verbissenheit. Das ist zum einen der Kategorie Person zuzuordnen und hier dem Faktor Werte und Einstellung. Das allein kann schon eine Wirkung auf meine Gesundheit haben, weil ich zum Beispiel nicht mehr richtig entspannen kann, was dann zu Verspannungen im Rücken führt oder auch im Gesicht. Da passt ja die Verbissenheit perfekt dazu. Auf der anderen Seite ergibt sich natürlich auch eine Wirkung auf die Facette Erfolg. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein gutes Ergebnis erzielen werde, ist recht hoch, wenn ich mich sehr gewissenhaft vorbereite. Den Preis, den ich dafür zahlen muss und den Druck, den ich dabei verspüre, ist aber nicht zu unterschätzen. Dass ich mich von anderen verrückt machen lasse, stellt eine Wechselwirkung zwischen den Kategorien Person und Umfeld dar. Meine sozialen Kontakte, beispielsweise Kommilitoninnen, sind in diesem Fall ein Stressor, der auf mich einwirkt und wiederum auf meine Gesundheit und den Erfolg Einfluss haben kann. Auf der anderen Seite könnte mein soziales Umfeld auch eine Ressource darstellen, wenn es mich bestärkt, mich unterstützt, beispielsweise mit mir zusammen lernt, irgendwas erklärt, was ich noch nicht richtig verstanden hat, oder mir auch einfach zuhört, wenn ich gerade am Verzweifeln bin und der Lernprozess ins Stocken gerät. In diesem Fall dürfte sich das positiv auf meine Gesundheit und auch auf meinen Erfolg auswirken. Das war jetzt eine ganze Menge, aber ich hoffe, ich konnte das Hopes-Modell verständlich erläutern. Vielleicht hast du ja auch schon einige Erkenntnisse durch mein konkretes Beispiel sammeln können und bist dir der Wechselwirkung bewusst geworden, die zwischen deinen Herausforderungen und anderen Lebensbereichen bestehen. Ganz schön komplex, wie sich das alles gegenseitig bedingt. Doch ganz langsam, alles Schritt für Schritt. Wir legen heute in dieser Folge den Fokus vor allem auf die Kategorie Person, denn es soll ja konkret um dich und das Erleben deiner Work-Life-Balance in der Prüfungszeit gehen. Daher gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück.
Das Wichtigste und der erste Schritt ist eigentlich, sich all dem erstmal bewusst zu werden. Egal welches Problem man hat, man muss sich erstmal im Klaren darüber werden, was es überhaupt genau für ein Problem ist. Den ersten Schritt hast du vorhin gemacht, als du dir deine eigenen Problemfelder notiert hast. Es ist wichtig, sich für diesen Prozess Zeit zu nehmen, um sich darüber im Klaren zu werden, wo die eigenen Hürden liegen, die uns wirklich aufhalten. Unser Verhalten mal von außen zu betrachten, kann für diese Reflexion sehr hilfreich sein. Reflektiere du doch mal dein Verhalten in der Prüfungsphase, indem du wie in einem Adlerflug auf einer Art Metaebene über dich und dein Verhalten reflektierst. In unserem Workbook findest du hierfür eine Vorlage, mittels der du deine Gewohnheiten tracken kannst. Fülle den Habit-Tracker doch mal in der nächsten Woche aus und rate für jeden Tag den jeweiligen Faktor auf der vorgegebenen Skala. So kannst du beispielsweise herausfinden, wie dein Ernährungsverhalten über die Woche hinweg ist. Hast du dich besonders bewusst und gesund ernährt oder eher ungesund? Wenn dir wichtige Faktoren fehlen, füge sie einfach in die leeren Zeilen hinzu. Beim Ausfüllen oder danach werden dir bestimmt einige Muster auffallen und du wirst vielleicht bemerken, dass du das ein oder andere Bedürfnis jetzt in der stressigen Phase vernachlässigst. Achte mal darauf, ob du besonders Dinge vernachlässigst, die für dein eigenes Wohl wichtig sind und für eine gute Work-Life-Balance ausschlaggebend sind. An dieser Stelle möchte ich dir aber auch mitgeben, dass es vollkommen normal ist, dass man in manchen Bereichen Schwierigkeiten hat oder einfach Verbesserungspotenzial sieht. Sei dabei nicht so hart zu dir selbst und erwarte nicht, dass du alles perfekt hinbekommst. Egal, worüber du dir gerade bewusst wirst oder was du über dich selbst herausfindest, lass es erstmal da sein. Ohne dein Verhalten oder dich selbst gleich als schlecht zu bewerten. Es ist in Ordnung, dass du genau diese Probleme hast und es ist großartig, dass du daran arbeiten möchtest. Neben dem Blick auf die Dinge, die es zu verbessern gilt, ist es auch sehr wichtig, deine Ressourcen zu würdigen und die Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge zu richten. Schau doch mal, welche Faktoren du schon ausreichend berücksichtigst und was du einfach beibehalten möchtest. Ich bin mir sicher, dass du schon hilfreiche Gewohnheiten etabliert hast. Mithilfe des Habit-Trackers kannst du dir über deine eigenen Bedürfnisse bewusst werden und schauen, in welche Dinge du mehr Zeit investieren möchtest. Dies kann dir dabei helfen, eine gute Work-Life-Balance auch in Stressphasen aufrechtzuerhalten oder wiederzuerlangen. Dafür kann auch eine kleine Auszeit hilfreich sein, die ihr jetzt gemeinsam mit Jonas genießen könnt.
Jo, danke Angelique. Wir haben ja jetzt schon sehr viel Input bekommen. Lasst uns ein klein wenig herunterkommen und den Podcast an dieser Stelle durch eine kurze Achtsamkeitsübung auflockern. Nehmt euch hierfür mal 10 Minuten Zeit, um ein wenig zu entspannen. In den letzten Jahren gelangte die Achtsamkeit zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit und immer mehr Menschen lernten Achtsamkeitsmeditationen für sich zu schätzen, sodass der Begriff der Achtsamkeit heutzutage nahezu jedem bekannt ist. Durch die Forschung der positiven Psychologie und der Medizin, die die Wirksamkeit der Achtsamkeit bestätigen konnten, gibt es mittlerweile sogar Therapieprogramme, die auf der Achtsamkeit beruhen. Um euch einmal einen kurzen Einblick in diesen Bereich zu geben, haben wir einmal selbst eine Achtsamkeitsmeditation für euch erstellt, die wir jetzt im Folgenden gern mit euch durchführen wollen. Seid ihr bereit? Nun, dann lasst uns direkt loslegen. Setz dich zunächst auf einen Stuhl, in den Schneidersitz oder leg dich auf dein Bett, deine Couch oder eine sonstige für dich zum Liegen angenehme Unterlage. Nimm eine bequeme Position ein und schließe jetzt langsam deine Augen. Du nimmst ganz bewusst deine Unterlage war. Dein ganzer Körper entspannt sich und du beobachtest, wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Du atmest tief ein und wieder aus. Die Umgebung, die Geräusche und der Alltag rücken in den Hintergrund und du fühlst in deinen Körper hinein. Dein Körper wird schwer, ganz schwer. Nur die Bauchdecke hebt und senkt sich ganz leicht. Nichts ist im Moment wichtig. Du bist ganz bei dir. Wenn Gedanken kommen, dann lässt du sie wieder ziehen. Du bist ruhig, ganz ruhig und entspannt. Deine Konzentration liegt nun einzig und allein auf deiner Atmung. Lass dich von ihrem natürlichen Rhythmus leiten. Spüre den Luftzug und das leichte Kitzeln in deiner Nase bei der Einatmung. Spür, wie sich deine Lungenflügel mit jedem Atemzug weiten und beim Ausatmen wieder zusammenziehen. Nimm wahr, wie die Luft ganz gleichmäßig durch sie hindurchfließt. Vielleicht spürst du sogar die Wärme oder die Frische der eingeatmeten Luft in dir. Konzentriere dich auf den Moment. Deine Gedanken sind ganz bei dir und deiner Atmung. Atme ganz bewusst ein und wieder aus. Fühle diese machtvolle Pause nach dem Ein- und vor dem Ausatmen, den Moment, in dem alles in deinem Körper vollkommen still ist. Lenk deine Aufmerksamkeit nur noch einmal auf deinen Bauch. Spür ganz bewusst, wie sich deine Bauchdecke mit jedem Atemzug hebt und wieder senkt. Nimm die Gleichmäßigkeit der Bewegung wahr und lass alle anderen Gedanken ziehen. Wenn du merkst, dass deine Gedanken doch einmal von deiner Atmung abschweifen sollten, ist es vollkommen in Ordnung. Akzeptiere einfach ihre Anwesenheit und lass sie wieder ziehen, während du deinen Fokus wieder zurück auf die Atmung richtest. Atme wieder tief ein und aus. Spüre, wie du durch das Einatmen neue Energie sammelst und mit jedem Ausatmen in eine immer tiefere Entspannung kommst. Nimm diese Gefühle ganz bewusst und achtsam wahr. Atme tief ein und wieder aus. Genieße noch einen Moment die innere Ruhe und die körperliche Entspannung. Du schöpfst Kraft und prägst dir diesen Zustand genau ein. Die Ruhe und Kraft aus dieser Übung nimmst du gleich wieder mit ins Hier und Jetzt. Dein Körper bleibt jedoch noch einen Moment in Ruhe. Gedanklich kehrst du wieder in die Situation und den Raum zurück. Deine Augen bleiben dabei geschlossen. Du fühlst die Gedanken und die Energie in deinen Körper zurückkehren. Du spürst, dass du mit jedem Atemzug frischer und wacher wirst. Die Kraft kommt zurück. Sie geht zunächst in deine Finger. Du bewegst die Finger und ballst die Hände zu Fäusten. Die Kraft geht auch in deine Füße. Du bewegst die Zehen, spannst die Füße an. Die Kraft breitet sich nun im gesamten Körper aus. Du regelst und streckst dich, atmest doch noch einmal tief durch und öffnest die Augen. Willkommen zurück im Hier und Jetzt. Wir hoffen, dir hat diese Achtsamkeitsmeditation neue Kraft für deinen Alltag und auch für den letzten Teil unseres Podcasts gegeben. Nimm die positive Energie und die Entspannung mit in deinen Tag und schenk dir selbst und anderen ein Lächeln.
Ja, vielen Dank, Jonas, für diesen kleinen Exkurs und auch für diese achtsame Pause zwischendurch. Ich hoffe, auch ihr konntet ein bisschen zur Ruhe kommen und euer Kopf ist jetzt wieder etwas freier. Bisher haben wir ja schon einiges gehört, sowohl über unsere eigenen Herausforderungen, die ja vielleicht auch eure sind, und wie man mit dem Hopes-Modell ein bisschen besser den Überblick bekommen kann. So wie hat uns auch schon Angelique erzählt, wie ihr eure Bedürfnisse ein bisschen besser verstehen könnt und wie ihr diese auch durch einige Hilfestellungen besser im Blick behalten könnt. Jonas, kleine Pause jetzt, gibt mir die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich genau das, Pausen machen. Und das besonders auch in der Prüfungsphase. Wie ich am Anfang schon erzählt habe, war das für mich lange Zeit ja ein echt großes Problem, dass ich auch so eine gesunde Work-Life-Balance in der Prüfungsphase aufrechterhalten kann. Deshalb möchte ich euch jetzt gerne ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die mir geholfen haben, das besser in den Griff zu kriegen. Bei mir war das immer so, auch wenn ich vorher gesunde Routinen im Alltag hatte, habe ich die dann in der Prüfungsphase ganz schnell wieder über Bord geworfen. Ihr kennt das sicher auch, sobald die heiße Phase beginnt, neigt man dazu, Dinge wie eben sich ausreichend zu bewegen oder eine gesunde Ernährung schnell zu vernachlässigen. Aber auch Hobbys oder soziale Kontakte oder auch ganz banale Dinge wie ausreichend Schlaf leiden dann schnell unter dem Prüfungsdruck. Also alles Dinge, aus denen wir eigentlich unsere Ressourcen und auch Kraft ziehen, kommen uns dann vor wie zusätzliche Aufgaben, für die wir jederzeit noch Energie haben. Und ich glaube, da liegt oft schon der Denkfehler. Ich habe dann persönlich immer oft gedacht, ich kann mir das nicht leisten, diese Pausen zu nehmen, um beispielsweise eben mal an die frische Luft zu gehen oder mir was Gesundes zu kochen. Aber dabei brauche ich genau diese Auszeiten, um nicht nur mental gesund zu bleiben, sondern auch um meine Arbeitszeit wirklich effektiv nutzen zu können. So habe ich auch gemerkt, dass mir beispielsweise beim Lernen das viel besser gelingt, wenn ich, sagen wir, 2 Stunden lerne, dann 1 Stunde spazieren gehe und dann nochmal 2 Stunden mich hinsetze, als wenn ich wie früher versuche, einfach 5 Stunden strikt durchzulernen. Der zweite Tipp schließt dann direkt daran an. Mir hat es sehr geholfen, Freizeit und Arbeit auch immer wieder bewusst voneinander zu trennen und dafür auch ganz bewusst Zeiten zu schaffen. Statt für früher den ganzen Tag nur am Schreibtisch zu sitzen, plane ich mir jetzt auch bewusst konkrete Zeiten ein, wo ich Pause mache. Beispielsweise nehme ich mir jetzt jeden Tag mittags von 12 bis 14 die Zeit, wirklich was anderes zu machen, um meine Sachen auch wegzulegen und nicht noch zu versuchen, neben dem Essen irgendwelche Jahreszahlen auswendig zu lernen. Durch diesen klaren Zeitplan wirken nicht nur meine Arbeitseinheiten deutlich überschaubarer, sondern ich habe danach auch was, worauf ich mich freuen kann. Mir hat es dabei auch sehr geholfen, meine Mitmenschen bewusst einzubinden. So habe ich mir beispielsweise in der letzten Prüfungsphase jeden Tag in der Mittagspause mit einer Freundin ausgemacht, dass wir uns zum Spazierengehen treffen. So konnten wir beide bewusst eine Pause machen und hatten sowohl durch den sozialen Kontakt, aber auch durch die Bewegung und die frische Luft nicht nur einfach viel bessere Laune, sondern konnten auch neue Energie für die zweite Lernphase am Nachmittag tanken. Es muss natürlich nicht unbedingt Spazierengehen sein. Du könntest dich auch mit einem Freund oder einer Freundin zum Tischtennis treffen oder auf Kaffee und Kuchen. Egal was, Hauptsache es macht dir Spaß und ihr könnt zusammen für ein paar Minuten den Kopf abschalten. Insgesamt solltest du da aber auch wirklich nicht allzu streng mit dir sein. Es müssen auch nicht immer gleich 2 Stunden sein. Es reicht sich auch, bewusst zwischendurch mal 10 Minuten nur für sich zu nehmen, um eben Yoga zu machen oder eine Meditation. Ich habe einfach gemerkt, dass auch kleine Dinge einen großen Effekt haben können und ich mich wirklich besser fühle, wenn ich mir immer wieder bewusst die Zeit für mich selbst nehme. Aber natürlich ist es auch total individuell, wie man es selbst am besten durch die Prüfungsphase schafft. Wie kriegt ihr das denn hin?
Ja, also bei mir hat es auf jeden Fall immer geholfen, mir so kleine Belohnungen fest einzuplanen. In der Psychologie spricht man da ja immer von so positiven Verstärkern, also etwas, was einem halt Freude bereitet oder die Motivation und Laune steigert. Es kann jetzt abends einfach nettes Essen mit Freunden sein oder essen gehen, aber dann auch längerfristig für nach der Prüfungsphase, zum Beispiel einen Kurztrip, irgendjemanden besuchen fahren vielleicht, ja. Genau, sowas dann halt fest einzuplanen, ist, glaube ich, wichtig. Ja, sowas fand ich halt immer ganz nützlich, aber ja, viele Pausen machen, sich Zeit nehmen und einfach mal nichts tun. Das hört sich natürlich in der Theorie immer schön und gut an. Aber vielleicht denkst du dir auch gerade, wie soll das gehen, wenn ich einfach zu viel und zu wenig Zeit schaffen muss? Und deswegen möchte ich jetzt nochmal genauer hinschauen auf das allseits beliebte Thema Zeitmanagement in der Prüfungsphase. Das kenne ich jetzt so in Form eines Bergs an Arbeit, der gefühlt unendlich ist. Und die verbleibende Zeit bis zur Prüfung oder Abgabe tickt unaufhaltsam. Und hinzu kommt, ich will meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden, auch den alltäglichen oder familiären Aufgaben nachkommen oder ganz einfach nachhaltig auch was für mich lernen, ne? Stichwort Bulimie lernen. Was bei mir daraus folgt, ist meistens eine krasse Zeitverdichtung, das heißt, ich zwinge mich immer mehr in derselben Zeit zu tun. Und so entsteht halt Stress und der beste Weg, logischerweise, ist präventiv entgegenzuwirken. Bevor wir jetzt zu spezifischen Tipps kommen, ist es vielleicht gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was denn die Wurzel des Zeitproblems ist, also mögliche Ursachen dafür. Und das ließ sich aus meiner Erfahrung jetzt so in drei Bereiche gliedern. Einmal die langzeitliche Planung, also zu spät einen Lernplan erstellt, Vor- und Nachbereitung von Inhalten halt so vor sich hergeschoben. Kennen, denke ich, viele. Dann zweitens unrealistische Ziele, die eben nicht auf die eigenen Bedürfnisse und Ressourcen abgestimmt sind. An denen ich dann aber auch häufig aus falschem Perfektionismus dranbleibe und die nicht aufgeben will. Und drittens die Umsetzung dann, also ineffiziente Lernmethoden, gerade dann, wenn die Zeit knapp wird. Prokrastination ist, denke ich, auch allen ein Begriff, also sich leicht ablenken zu lassen, die Arbeit vor sich herzuschieben. Das wird dann häufig auch zum Teufelskreis, weil ja das Aufschieben kurzfristig entspannt, langfristig aber Zeitdruck und negative Gefühle verstärkt. Trotz allem, was man machen könnte und sollte, muss man natürlich auch sagen, dass es grundsätzlich in der Klausurenphase eine sehr intensive Phase ist, in der du in kurzer Zeit sehr viel leisten musst, auch wenn man noch so diszipliniert ist. Also, jetzt wissen wir, woran es liegt. Nur, wie kannst du dir jetzt den Zeitdruck etwas nehmen oder zumindest abpuffern? Und was kann uns helfen, effizienter und strukturierter zu arbeiten? Und ich dachte mir, dass ich euch am besten einfach mal nach euren Erfahrungen frage. Ist ja nicht unsere erste Prüfungsphase. Kennt ihr irgendwelche Tipps oder sogar Techniken, die einem helfen, sich die Zeit besser einzuteilen?
Also ich persönlich finde das Pareto-Prinzip total hilfreich. Das beschreibt vor allem das Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis und hilft besonders dann, seine Zeit sinnvoll zu nutzen, wenn man nicht so viel davon hat. Konkret hat Pareto die 80-20-Regel aufgestellt. Das bedeutet, 80% der Ergebnisse können mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden und die verbleibenden 20% der Ergebnisse erfordern dann 80% des Gesamtaufwandes, also damit qualitativ die meiste Arbeit. Wendet man das jetzt konkret auf Prüfungen an, bedeutet das, dass man für 80% der Inhalte 20% des Aufwandes braucht und dann für die restlichen 20% der Inhalte braucht man eben ganze 80% des Aufwands. Das liegt daran, dass diese 80% der Vorlesung beispielsweise Grundlagen sind oder Inhalte, die uns sehr interessieren oder wozu wir schon Vorkenntnisse haben. Die meiste Zeit brauchen wir dann eben für diese restlichen 20%, was eben konkrete Details sind oder sehr komplexe Inhalte, die uns schwerfallen. Deshalb ist es sinnvoll, nicht die Vorlesung mit allen Details chronologisch hintereinander wegzulernen, sondern sich erstmal eine Übersicht zu verschaffen und die groben Inhalte zu lernen. So hat man am Ende auch bei Zeitdruck zumindest von allem eine ungefähre Ahnung und es fehlen einem nicht gleich zwei komplette Vorlesungen.
Ja, das klingt jetzt natürlich schon harsch, dass man nur 20% Zeit für 80% der Ergebnisse braucht, aber wenn man genau hinschaut, ist es wahrscheinlich wirklich so.
Ich lerne eigentlich immer mit der Pomodoro-Technik. Die zählt tatsächlich zu einer der einfachsten und effektivsten Zeitmanagement-Methoden. Man wechselt hier zwischen konzentrierten Phasen und regelmäßigen Pausen und wiederholt das dann in verschiedenen Blöcken. Ursprünglich ist man zum Beispiel 25 Minuten produktiv und macht dann eine 5-minütige Pause. Nach dem vierten Block steht dann meist eine längere Pause an, die so 20 bis 30 Minuten andauert. Den Rhythmus kannst du dir aber selbst festlegen. Meine produktiven Phasen gestalte ich beispielsweise immer etwas länger, da ich nach 25 Minuten meist erst richtig im Flow bin. Wichtig ist aber, dass man bei längeren Arbeitsphasen nicht so viele Blöcke hintereinander macht. Ich lerne beispielsweise mit dem 60-60-30-Prinzip. Ich bin also 55 Minuten produktiv, mache dann eine 5-minütige Pause, dann bin ich nochmal 55 Minuten produktiv, worauf weitere 5 Minuten Pausen folgen und eine längere 30-minütige Pause im Anschluss. Ein kleiner Trick ist dabei, sich einen Timer zu stellen, auch für die Pausen, um sich nicht zu lang abzulenken. Ich kann dir aber wirklich ans Herz legen, hierfür nicht dein Handy zu nutzen, sondern beispielsweise wie ich eine kleine Küchenuhr.
Ja, vielen Dank für die Beiträge. Solche Techniken brauchen natürlich Übung und nicht jede passt zu einem. Aus dem Grund haben wir euch zusammen mit den gerade genannten Methoden noch 2 weitere Techniken zum Zeitmanagement ins Workbook gepackt. Schaut da gerne mal rein, ob ihr was für euch mitnehmen könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Aber bei all der Selbstoptimierung sollst du dich natürlich nicht verrückt machen und nicht zu hart mit dir ins Gericht gehen. Wichtig ist, sich halt nicht demotivieren zu lassen. Mich hat auf jeden Fall auch eine Sache immer gelassener gemacht, und zwar einen Plan B zu machen. Das heißt, Klausuren verschieben im Zweifel oder Alltagsaufgaben an andere übertragen. Das nimmt auf jeden Fall Druck, alles irgendwie noch unterkriegen zu müssen. Dazu würde ich ganz gerne nochmal einen letzten theoretischen Input beitragen, und zwar ein Modell, was ganz gut bei der Zielsetzung und Verfolgung von Zielen helfen kann. Es nennt sich SOC-Modell. Wie oft in der Psychologie ist der Name nicht random, sondern setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Komponenten zusammen. Also S für Selektion der Ziele, O für Optimierung und C für Englisch Compensation, also Kompensation. Entwickelt wurde das im Rahmen der Psychologie des Alterns oder des zufriedenen Alterns eigentlich. Lässt sich also auch auf langfristige Ebene übertragen, auf Lebensabschnittsziele zum Beispiel. Dabei steht S, wie gesagt, für Selektion, also die Auswahl realistischer Ziele, also ein nicht zu viel auf einmal wollen, Stichwort Zeitverdichtung. Dabei solltest du auf deine begrenzten psychischen und physiologischen Ressourcen sowie auch auf deine Bedürfnisse achten, wie wir es vorhin auch schon geübt haben. Das findet sich auch ganz schön in einigen Alltagssprüchen wieder, zum Beispiel, wer viel anfängt, endet wenig oder man kann nicht auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Gehen wir mal weiter zur nächsten Komponente, und zwar Optimierung. Das heißt, seine Ressourcen optimal einsetzen. In unserem Fall sind es eben Lerntechniken oder Zeitmanagementtechniken, wie wir bereits genannt haben. Genau, SOC, da fehlt uns also noch die Compensation. Wenn das mit der Zielerreichung also nicht so gut aussieht, kommt eben diese dritte Komponente ins Spiel, nämlich die Kompensation. Das heißt, willst du weiter an dem Ziel festhalten, lohnt es sich vielleicht, Hilfe zu holen oder zu einem Plan B überzugehen. Auch da gibt es wieder passende Sprüche. Don't hope, cope. Fehlt es an Wind, so gleiche zum Ruder. Und wenn man nicht fischen kann, dann muss man jagen. Neben den Alltagssprüchen gibt es auch empirische Funde, die zeigen, dass der Einsatz dieser einfachen SOC-Strategien mit einem geringeren Stresserleben im Arbeits- und Familienkontext einhergeht. Man könnte also sagen, dass die zu einer besseren Work-Life-Balance beitragen können. Gerade diese Selektion der Ziele zeigte sich als die wirksamste Stellschraube, um den Berg an Aufgaben gar nicht erst ins Unermessliche wachsen zu lassen. Klingt plausibel und ist sogar empirisch gestützt. Aber Studien zeigen auch, dass eine sehr hohe Priorisierung des Zeitmanagement zu mehr Konflikterleben im privaten Umfeld führen kann, weil unter anderem private Anliegen wie Entspannung oder Freundschaften, Partnerschaft pflegen häufig den beruflichen dann untergeordnet werden. Falls ihr das nochmal nachlesen wollt, das SOC-Modell haben wir euch auch ins Workbook gepackt. Wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes.
Damit wären wir dann auch schon am Ende unseres Podcasts. Wir hoffen, du hattest viel Spaß und vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Moment gehabt. Lass gerne noch einmal Revue passieren, was du heute gelernt hast und was du für dich mitnehmen konntest. Was hat dich besonders fasziniert und was davon kannst du konkret in deinem eigenen Leben umsetzen? Welche Strategien helfen dir vielleicht auch schon jetzt dabei, eine gute Work-Life-Balance zu haben? Bau diese doch einfach aus und strukturiere dich, dann wird dir in Zukunft nichts mehr im Wege stehen. Wir sind uns absolut sicher, dass du das schaffst und drücken dir für deine kommenden Prüfungen ganz fest die Daumen. Schau gerne in unser Workbook rein, wenn du die besprochenen Inhalte noch einmal nachlesen magst. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auch auf der Webseite des SGM findest du noch einige Angebote, die dir in schwierigen Phasen sehr gut helfen können. Dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, bleibt gesund, viel Erfolg und alles Gute für die nächste Zeit.
Tschüss, ciao.
Tschüss, Tschüsseldorf.
Ja, tschüss auch von meiner Seite. Vielen Dank an euch Studierende für die Umsetzung dieser Folge. Das studentische Gesundheitsmanagement ist zu finden auf der Website gesunde.uni-jena.de oder auch zum Beispiel bei Instagram. Dort sind wir zu finden unter gesunde.uni.jena. Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund!